Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Jan, schöne Weihnachten gehabt.
Ach, das war eine Frage.
Ja.
Ja, hatte ich.
Obwohl noch ein Schreiben kurz vor Weihnachten reingeprasselt ist von Papst Franziskus, der noch richtig schön euch was in die Wiege gelegt hat.
Der hat richtig einen rausgehauen.
Wie stehst du dazu?
Ich fand's, also um es mal sofort bewertend zu sagen, ich fand's gut und richtig. Ich merke, dass so etwas Zeit wurde. Ich habe den Eindruck, dass dann ein guter Weg auch gewählt wurde. Das Ganze fing ja an, also es geht um die Segnung gleichgeschlechtlich liebender Paare oder auch von zum Beispiel wieder verheiratet Geschiedenen, die in Verbindungen sind.
Darf ich ganz kurz unterbrechen, wurde da die Verbindung gesegnet oder dürfen nur die Personen gesegnet werden? Ich glaube darum.
Ich habe mir das Schreiben jetzt noch nicht ganz genau angeguckt.
Aber ich glaube, darum erzürnt sich so ein bisschen die Diskussion, ob diese Verbindung gesegnet wird oder letzten Endes die einzelne Person.
Wobei, wenn zum Beispiel zwei Personen vor mir als Priester stehen und sie stehen dort als verbundenes Paar, wie ist das genau zu trennen? Also das ist für mich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen Haarspalterei, ehrlich gesagt. Die Personen sind ja nicht getrennt von der Verbindung zueinander.
Okay. So,
das ist ja schon ein bisschen, ist ja schon ein bisschen schräg dann, ne? Nee, also ich gehe schon davon aus, dass die Zuneigung, die Liebe, die zwei Menschen zueinander empfinden, entsprechend auch den Segen Gottes durch den Priester dann entsprechend zugesprochen bekommen. So.
Und was ist dann die Aufregung jetzt innerhalb der katholischen
das
Kirche?
Das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt auch. Ich komme jetzt mal eben erstmal auf den Kern und das Wesen dessen, was da jetzt möglich gemacht wurde. Also im Grunde genommen begann das ganze Thema ja Richtung 2021 im Frühjahr. Und es geht darum, können vor allem gleichgeschlechtlich liebende Paare gesegnet werden. So, und da gab es also die Frage an Rom, an die damalige Glaubenskongregation. Und die hat das verneint und entsprechend mit einem Schreiben dann auch begründet. Und das gab einen Riesenaufschrei in der Kirche. Jede Menge Regenbogenfahnen wurden hochgezogen, Protestaktionen. Es wurde dann auch bewusst gesegnet, auch durch Geistliche. Also jede Menge Protestverhalten. Damit hatte ich durchaus, ehrlich gesagt, meine Schwierigkeiten. Ich habe allerdings zu Anfang auch sofort gesagt, das Segnen muss möglich sein. Allerdings finde ich, und das finde ich auch das Gute, was jetzt passiert ist, in dem, was jetzt passiert ist, das muss kirchlich begleitet und auch in Kraft gesetzt sein. Denn wenn so ein Wald- und Wiesenpastor, wie ich zum Beispiel einer bin, hier in der norddeutschen Tiefebene, rumsegnet, hat das nicht den gleichen Stellenwert, die gleiche Würde, würde ich mal sagen.
Wie wenn das direkt von Rom
wie wenn das kirchenobrigkeitlich quasi in Kraft gesetzt ist. Ich habe damals auch bei Facebook etwas geschrieben. Also es gibt das sogenannte Benediktionale mit 99 Segensformen. Vom Feuerwehrauto über Rosenkränze oder Kerzen oder Messwein oder was auch immer dann alles gesegnet werden kann. Und ich habe gesagt, warum ist da nicht Platz für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare auch? Da kann man doch ein Formular entsprechend entwickeln, das Ganze mit Bibeltexten belegen und so weiter, Fürbitten formulieren etc. Und dann haben wir etwas an der Hand, was wir entsprechend verwenden können. Wie zum Beispiel auch für eine Verlobung.
Aber wird damit
und
dann diese...
insofern, wenn ich das eben sagen darf, und insofern, im Grunde genommen ist das, was ich damals mir gewünscht habe, jetzt von Rom, ja ich sag's mal salopp, geliefert worden. Und
kurz vor Weihnachten.
Ja, finde ich super. Also hätte, von mir aus hätte das auch im November kommen können oder im Januar, das ist mir egal. Aber wichtig ist für mich, es kommt von der Obrigkeit, die ich nämlich wichtig finde, ehrlich gesagt. Also wir können ja nicht willkürlich machen, was wir wollen, sondern wir sind halt eben als katholische Kirche auch angewiesen auf eine fürsorgliche Obrigkeit. Ich benutze das Wort noch einmal. Und ich freue mich darüber, dass das jetzt möglich ist. Ich würde es auch tun, ehrlich gesagt. Also wenn sich jemand bei mir meldet, ob gleichgeschlechtlich oder wieder verheiratet geschieden, ja.
Ja, jetzt darfst du es ja auch. Also du würdest das Schreiben aus Rom schon so interpretieren, dass du die Verbindung segnen kannst. Weil es gibt da ja wirklich andere Strömungen, die sagen, es ist nach wie vor Sünde und Sünde kann nicht gesegnet werden. Also du machst quasi damit die Sünde salonfähig.
Das mag so sein, aber es ist so vieles im Laufe der Kirchengeschichte salonfähig geworden, was vorher im Grunde genommen als absolut falsch angesehen wurde, wo auch kaum denkbar war, dass sich da etwas verändert. Also zum Beispiel das Spenden der Kommunion durch Nicht-Kleriker, durch Laien, also durch Kommunionhelferinnen und Helfer. Oder das Beisetzen von Personen, die sich das Leben genommen haben, auf Friedhöfen und nicht davor. Oder das Zulassen zur Eucharistie zum Beispiel von Menschen mit Beeinträchtigung. Oder die Liturgiereform, also das Hinwenden des Priesters zur Bevölkerung und nicht die Zelebration mit dem Rücken zum Volk, wie man das so ausdrückt. Also Veränderungen dieser Art hat es immer gegeben und auch entsprechende Anpassungen, immer begleitet auch durch entsprechendes Protestverhalten. So what? Dann wird halt eben protestiert und im Laufe der Zeit geschieht dann etwas, das entdeckt wird, ja, es liegt doch etwas Gutes und Richtiges da drin. Mhm. Und was der Heilige Vater da in Kraft gesetzt hat, ist für die katholische Kirche, so wie ich es interpretiere, ein gewaltiger Schritt nach vorn. Natürlich gibt es in Deutschland die Kräfte, die sagen, uns fehlt da etwas, da muss noch mehr kommen. Ja, okay, da weiß ich nicht, ob das so der Fall ist. Da müsste ich mich näher mit beschäftigen. Aber für Gesellschaften, für Kulturen, in denen Homosexualität ja geradezu verteufelt wird, ist das ein gewaltiger Schritt und die katholische Kirche macht da einen kolossalen Reformschritt.
Aber selbst innerhalb der Schwulenbewegung, denen war das auch noch zu wenig. Weil die hätten ganz gerne ihre Verbindung der Ehe gleichgestellt und nicht, sage ich jetzt mal, abseits des Gottesdienstes, am Rand, irgendwo zwischen Tür und Angel, also eine Segnung. Kannst du das verstehen, dass da die fordern eigentlich noch mehr ein? Die möchten der Ehe gleichgestellt werden?
Also ich glaube, dass wir darüber nachdenken können, vielleicht noch mal über die Art der Feier nachzudenken. Eine Gleichstellung mit der Ehe sehe ich so nicht, weil die Ehe nach katholischem Verständnis die Verbindung zwischen Mann und Frau ist. Beide sind sich lebenslang treu. Beide sorgen füreinander, also sorgen für das beiderseitige Wohl. Und die Ehe ist auch nach katholischem Verständnis auf die Zeugung von Kindern ausgelegt. Mhm. Also auf die Zeugung von Nachkommenschaft. Mhm. Das kann nicht ausgeschlossen werden und darf auch nicht ausgeschlossen werden. Mhm. Faktisch ist es aber gleichgeschlechtlich, liebend, nicht möglich. Mhm. Also insofern ist das katholische Eheverständnis da berührt. Da ist die katholische Kirche sehr klar. Da gehören diese vier Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, dazu. Das sehe ich nicht als veränderbar. Veränderbar wird sein, meiner Meinung nach zu gegebener Zeit, die äußere Form, die Art der Feier des Segens. Da wird, glaube ich, noch was möglich sein. Da ist, glaube ich, Luft nach oben.
Also, dass es auch innerhalb eines Gottesdienstes möglich sein
zum Beispiel
darf.
Eines Gottesdienstes, sollte. Einer Andacht, wie auch immer. Das muss man dann schauen. Da sind wir, glaube ich, allerdings erst sehr, sehr am Anfang von Überlegungen. Ich glaube, das wird noch eine Menge Zeit brauchen. Wie gesagt, für uns in unserer westlich geprägten Gesellschaft ist da noch viel Luft nach oben. Andere Gesellschaften, Vertreter anderer Denkrichtungen in anderen Kulturen, die haben regelrecht Schnappatmung. Und
ja, die
und
Afrikaner, die.
So, also ja, das wird in Afrika der Fall sein, aber absolut. Ich glaube auch.
Hat sich auch schon ein Bischof gemeldet
dazu. In Indien oder in den Vereinigten Staaten, da ist so einiges gerade in Wallung, das muss man klar sagen. Aber dieser Papst sorgt halt eben entsprechend für Überraschungen.
Die Frage stellt sich einfach nur, ich finde ja, eine Kirche, die nicht evolutionär ist, ist in dem Sinn auch keine, wo keine Weiterentwicklung möglich ist, ist in dem Sinn auch ein bisschen fehlplatziert. Die Frage ist immer nur, wie weit darf Kirche, die katholische Kirche, sich einer weltlichen Entwicklung anpassen oder nicht? Also wo ist da die rote Linie?
Also anpassen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil die Kirche auch gut und richtig fährt mit ihrer Rolle und Aufgabe, ein Gegenüber zum Mainstream in einer Gesellschaft zu sein.
Ja gut, aber gleichzeitig, ich meine, da nimmst du ja, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber da ist ja nun die Bibel eindeutig, was Homosexualität betrifft. Und auch da gibt es ja jetzt dann eine Weiterentwicklung und eine Anpassung, ich nenne das Anpassung an gesellschaftliche Relevanz und an eine gesellschaftliche Realität.
Ja, aber auch das hat die Kirche ja durchaus immer gemacht. Also Ecclesia Semper Reformanda, also die Kirche reformiert sich und damit auch ihr Denken, ihre theologischen Inhalte, ihre pastoralen Ansätze immer ständig und permanent. Ja, sehr langsam, das ist überhaupt gar keine Frage. Langwierig, auch gar keine Frage. Aber das unterscheidet halt eben die katholische Kirche von fundamentalistischen Ansätzen, dass da etwas in Bewegung ist, etwas lebt, sag ich mal, und dieser Organismus Kirche auch etwas, ja, Lebendiges ist.
Ich stelle halt nur fest, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. So, wenn ich zum Beispiel jetzt rein von Jesus Christus ausgehe, hat er sich nie zu dem Thema Homosexualität geäußert, geschweige denn in irgendeiner Form das bewertet. Es wäre doch relativ einfach gewesen zu sagen, das hat Jesus nie gesagt. Von daher hat das für uns nicht die Relevanz.
Ich gehe davon aus, dass wenn Gott den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, aber vor allem den Menschen geschaffen hat, also wenn der Mensch ist Teil der Schöpfung, so, und dann ist der Mensch halt eben so, wie er ist, Teil der Schöpfung. Ob er nun blaue Augen hat oder braune, glattes oder krauses Haar, helle oder dunkle Haut, so, und von stärkerer oder eben halt nicht ganz so starker Intelligenz ist, groß und schlank oder groß und dick oder untersetzt. Und ich glaube halt eben, das Geschlechtliche gehört eben mit in diesen Kanon hinein. Und das ist, finde ich, ist etwas, was angenommen werden kann.
Aber letzten Endes entscheidet das ja nur eine Person. Also es ist eine Person, es ist der Papst, der da die Entscheidungshoheit hat. Und könntest du dir vorstellen, dass, ich sag mal, der Papst ist ja auch schon in einem fortgeschritteneren Alter, dass ein neuer Papst, der da käme, das alles wieder zurückdrehen würde? Dürfte er das? Könnte er das? Wäre das wieder rückgängig zu machen?
Also, ich fange mal an mit der Entscheidungshoheit des Papstes. Also so etwas fällt dem Heiligen Vater nicht morgens beim Zähneputzen ein, sondern der beobachtet schon durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Frauen,
sehr gut,
was also was auf der Welt so passiert. So, und es gibt immer den Austausch Roms mit den Kirchen vor Ort und der Kirchen vor Ort mit dem, was aus Rom kommt. Also das ist ein ständiges Hin und Her wie so ein Tennisspiel, ja. So, insofern gehe ich häufig, ehrlich gesagt, durchaus davon aus, dass Rom einigermaßen gut auch im Bilde ist. Wir haben ja immer gerne das Bild im Kopf, Rom ist weltfremd, abgehoben und so. Ich glaube, dass da durchaus die ganz gut wissen, was so Sache ist. Sonst wäre dieses Papier, glaube ich, auch nicht entstanden. Das ist das eine. Also wie gesagt, dem Papst fällt sowas nicht einfach zufällig ein, sondern das ist das Ergebnis von Beobachtungen, von Austausch, von Prozessen, von Reflexionen, die dann da auf diese Art und Weise ihren Niederschlag finden.
Aber Fakt ist, er hat die Entscheidungshoheit.
Genau. Also er setzt dann das ins Wort, in so ein Schreiben, was er dann pastoral für richtig hält. Das ist klar. Dazu hat er die rechtlichen Möglichkeiten, die er übrigens auch selber setzen kann, weil er halt eben auch in der Exekutive, aber auch in der Judikative halt eben.
Ja, er ist ja da in Personalunion.
Genau.
Durch alle
also die
Gewalten.
Drei Gewalten hat er in Personalunion in sich vereint. Insofern kann er Recht setzen. Und damit ist auch die nächste Frage beantwortet. Kann ein Nachfolger das alles wieder rückgängig machen? Also
ja. Juristisch
ist das machbar. Mhm. Der Preis wird enorm sein. Und noch einmal, ich gehe auch davon aus, dass es kluge Köpfe in Rom gibt und dann entsprechend da ein Nachdenken und Reflektieren darüber kommen würde.
Danke dir.
Ich danke auch.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the rock.